Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Mose, diese Gestalt im Alten Testament, die so wichtig wurde für das Volk Israel, hat natürlich auch so seine Lebensgeschichte und die Vorgeschichte, die kennen wir, geboren unter dem Druck, dass männliche Nachkommen der Israeliten in Ägypten umgebracht werden sollen, wird er in einem Bastkörbchen auf dem Nil ausgesetzt, gefunden, von einer Tochter des Pharao aufgezogen und interessanterweise wird als Amme seine leibliche Mutter herbeigezogen. Er wird wie ein ägyptischer Prinz aufwachsen, aber in seinem Herzen ist er doch das geblieben, was er ursprünglich war, nämlich ein Angehöriger des Volkes Israel. Und als er sieht, dass ein ägyptischer Aufseher einen Israeliten misshandelt, erschlägt er ihn, vergräbt ihn und meint, von niemandem gesehen worden zu sein. Aber er wird gesehen und als sich zwei Israeliten streiten und er den Streit schlichten will, wird ihm offenbar, dass er beobachtet wurde. Er flüchtet ziemlich weit, kommt zu einem freundlichen älteren Herrn namens Jethro, der so begeistert von diesem gut aussehenden ägyptischen Prinzen israelitischer Herkunft, dass er ihm gleich seine Tochter gibt und Mose arbeitet für seinen Schwiegervater als Schäfer. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo unser heutiger Predigttext einsetzt. Im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 14. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie sie die Ägypter bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie sagen mir, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Liebe Schwestern und Brüder, die Berufungsgeschichte des Mose, des größten Führers des Volkes Israel, der eine so bunte und ja, auch zum Teil unterhaltsame und spannende Geschichte hat. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters, so wie er es jeden Tag tut. in der Nähe des Gottesberges Horeb, auf dem er viel, viel später wichtige Informationen bekommen wird. Und dann sieht er in der Ferne so einen Busch. Und dass öfters mal in der Wüste ein Busch brennt, das kommt vor, aber er sieht, dass dieser Busch nicht von den Flammen verzehrt wird. Das hat schon viele jetzt zu Gedanken geführt. Wie kann denn das passieren, dass so ein Busch brennt und nicht verbrennt? Da gab es 1000 Theorien. Es wäre ein sehr harziger Busch gewesen, dessen Harz sich bei extrem niedrigen Temperaturen entzündet und das auch mit einer so niedrigen Temperatur verbrennt, dieses Harz, dass der Rest des Busches nicht zerstört wird. Ein anderer hat argumentiert, es hat was mit dem Satz von der Energieerhaltung zu tun. Es wäre was Physikalisches. Aber erklären kann man es nicht, soll man es eigentlich auch nicht. Weil es ist der erste Schritt in dieser Berufungsgeschichte des Mose, dass er merkt, es geschieht etwas Unerklärliches. Und Unerklärliches weckt unsere menschliche Neugierde. Da geht man hin, da schaut man und Mose spricht, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Und er macht das, was wir Menschen immer machen. Er geht seiner Neugierde nach, er will seinen Wissensdurst stillen. Er weiß ja noch nicht, was in diesem Busch sich verbirgt. Er weiß noch nicht, welche Lebenswende dieser Tag für ihn bringen wird. Und er geht hin. Und hört die Stimme Gottes. Aus dem Feuer. Auch da gab es wieder viele Erklärungsversuche. Als ich so in eurem Alter war, habe ich mal so einen Artikel gelesen, wo jemand einen Lautsprecher gebastelt hat, der aus einer Flamme und zwei Elektrokontakten bestand. Angeblich hätte es funktioniert. Und ich war damals auch noch technisch interessierter als vielleicht heute und habe mir gedacht, das musste nachbauen, das musste ausprobieren. Habe mir also so einen Bunsenbrenner organisiert, habe da zwei Elektroden reingehalten, das ans Radio angeschlossen und was wird passiert sein? Nichts. Kein Ton. Aber ich hatte damals ein bisschen was falsch verstanden. Es gibt tatsächlich einen sogenannten Plasma-Lautsprecher, das ist also eine sehr heiße Flamme, in der Luft ionisiert wird, in der ein Plasma entsteht und da kann man das tatsächlich als Lautsprecher benutzen. Aber ist das eine Erklärung dafür, dass Gott aus dem brennenden Dornbusch spricht? Eher weniger. Aber wir Menschen sind ja immer wieder versucht, so ganz natürliche, normale Erklärungen für das zu finden, was wir nicht verstehen. Uns fällt manchmal schwer zu sagen, es ist einfach so, es geschehen Dinge, da wirkt Gott im Leben, die wir nicht erklären können, die über unser Verstehen und unseren Verstand, über unser Denken und unser Handeln hinausgehen. Was klar ist, Mose hört die Stimme Gottes, die ihn ruft und sagt, komm her. Mose sagt, hier bin ich. Und dann, wart noch, tritt noch nicht herzu, zieh die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Nicht so, wie wir jetzt sagen, ach, wir fahren mal nach Israel ins heilige Land, sondern dieser kleine Flecken in dem Moment ist heilig, weil Gott leibhaftig anwesend ist in diesem brennenden Dornbusch und es ist ein Zeichen der Ehrfurcht, da nicht mit den Straßen oder Wander- oder Hirtenschuhen herumzulaufen, sondern die Schuhe auszuziehen. Und Mose hört die Stimme dann wieder weiter. Er weiß ja noch nicht, wer drinsteckt. Er hört ja nur jemanden zunächst, der ihn beim Namen ruft und er antwortet, hier bin ich. Dann hört er eine Aufforderung, aber wer spricht da? Ich habe mir überlegt, was mag sich der Mose dabei gedacht haben? Hat er vielleicht an einen Wüstendämon gedacht, der ihn zu sich locken will? So etwas wie aus den vielen Geschichten aus Tausend und einer Nacht? Nein, Es ist Gott und er stellt sich vor und sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er zieht eine Linie durch die Generationen im Volk Israel von der Berufung des Abraham bis hin zu Mose selber. Mit unterschiedlichen Namen ist Gott in der Zeit vorher benannt worden. Er war der starke Jakobs oder der Begleiter Isaaks. Und diese unterschiedlichen Bilder, die die Menschen da hatten und Beschreibungen, die kommen in dieser Stimme aus dem Dornbusch zu einer einzigen Einheit, nämlich ich bin der Gott deiner Väter. Mit den verschiedenen Namen wurde ich angeredet, aber eins ist allen gleich. Und Mose weiß es, diesen Gott anzublicken ist tödlich. Und deswegen verhüllt er sein Angesicht. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Auch das der große Unterschied im Vergleich zu denen, die im Umfeld wohnten. Die Götter, die die Völker um Israel herum hatten, die Götter, die Ägypten hatte, waren Götter zum Anschauen. Götter, die man geformt hat, Götter, die man dargestellt hat. Allein der Gott Israels war der, dessen Antlitz niemand anblicken durfte, so er denn leben wollte. Und für Mose war das klar, wenn Gott sich so vorstellt, dann ist es dieser Gott, der so mächtig ist und der eine solche Ausstrahlung hat, dass der Anblick tödlich wäre. Aber es ist nicht nur die Vorstellung, sondern Gott, der aus dem Dornbusch zu ihm spricht, erklärt, warum er hier ist. Er erklärt dem Mose, als wäre er ihm schier rechenschaftsschuldig. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Gott hat ein Herz. Er lässt sich anrühren von den Leiden seines Volkes. Nicht nur, als sie damals in Ägypten waren, es geschieht immer wieder. Und das ist auch so eine spannende Geschichte. Wenn Menschen groß und mächtig und selbstbewusst sind und alles in die Hand nehmen und meinen, sie brauchen den Herrgott nicht mehr, dann kommt es zu anderen Reaktionen. Siehe das Strafgericht über Israel, als Jerusalem erobert wurde und 200 Jahre vorher, als das Nordreich unterging. Aber dann, wenn Menschen leiden, wenn sie ihr Elend erleben und herausschreien, dann rührt es das Herz Gottes. Dann kommt er, um zu handeln und zu helfen. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land. Der Satz, der hätte eigentlich schon reichen können. Weil wer in großer Bedrängnis und großer Not ist, man muss sich ja überlegen, Israeliten lebten in einem Land, in dem es eine königliche Anordnung gab, sozusagen einen Präsidialerlass, dass alle männlichen nach Neugeborenen ermordet werden sollen, damit das Volk nicht zu groß wird. Geburtenkontrolle auf Ägyptisch. Das Elend war groß. Und es hätte eigentlich schon gereicht zu sagen, ich werde euch begleiten, ich werde es euch ermöglichen, dass ihr aus dieser Bedrängnis herauskommt. Aber Gott spricht weiter, ich werde euch führen in ein Land, in ein weites Land, ein gutes Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und er beschreibt sogar das Gebiet der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Perisiter, der Hiviter und der Jebusiter. Der erste Teil, der erinnert doch auch an die Verheißung, die Abraham aus dem Mund des gleichen Gottes gehört hat. Zieh aus deiner Stadt und ich will dich in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Diese Verheißung wiederholt sich. Aber in dem, was danach kommt, offenbart sich der Beginn einer Geschichte, die sich bis heute fortsetzt. Ich will euch in ein Land führen, das nicht bevölkerungslos ist. In das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Die Hethiter waren zu diesem Zeitpunkt sogar eine Großmacht. Ich will euch dahin führen. Das heißt ja, Gott gibt seinem Volk Israel ein Land, das von anderen Völkern bewohnt ist. Und die müssen ja irgendwo hin dann. Und das ist damals schon auch mit Vertreibung einhergegangen und teilweise auch mit Anpassung. Diese Verheißung, die ist mit der Grund, warum es im Nahen Osten keinen Frieden geben wird. Weil mit diesem Selbstbewusstsein, Gott hat uns dieses Land geschenkt, werden auch heute noch palästinensische Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und jüdische Siedlungen drauf errichtet. Nach ganz normalem Rechtsempfinden sagt man, da machen die doch was falsch. Aber nach dem Empfinden dieser Verheißung, Gott schenkt dem Volk Israel dieses Land, erkennt man, dass da zwei Perspektiven den gleichen Sachverhalt völlig anders und unterschiedlich beurteilen können und dass es da wohl nie eine Lösung geben wird. Das Ziel ist definiert, das neue, weite Land. Mose, da führst du deinen Gott, dein Volk hin. Ist der nächste Satz. Also nicht nur, ich will euch dieses Land geben. Und ich glaube, das kann der Mose auch noch ganz gut hören. Er fühlt sich ja als Teil des Volkes Israel und sagt, schön. Aber er bekommt die Aufgabe. Du, ausgerechnet du, bist jetzt derjenige, der Führung übernehmen soll, der mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen wird. Und ich denke mal, dass der Mose an diesem Punkt seinen Ohren nicht getraut hat. Erstens war er gar nicht sicher, dass er zurück nach Ägypten kommen kann. Er wusste ja nicht, ob der Mord, den er begangen hat, an diesem ägyptischen Aufseher wirklich aufgeflogen ist und er auf den Fahndungslisten des ägyptischen Kriminalamtes stand? Zweitens war er jetzt nicht unbedingt so ein rhetorisches Genie, das auf Wahlveranstaltungen das Blaue vom Himmel runter erzählen kann und die Leute hören begeistert zu und hinterher fragen sie sich, was hat er denn eigentlich gesagt? Nein, Mose war sehr zurückhaltend und wenn er angespannt war, dann hat ihm die Sprache auch manchmal ein Schnippchen geschlagen. Und ausgerechnet jemand, der so wenig von dem in sich trägt, was man heutzutage Führungsqualität nennt, bekommt von Gott den Auftrag, das Volk herauszuführen. Führe du an. Auch das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, darüber nachzudenken. Sind vielleicht diejenigen, die sich am schwersten tun, Führung zu übernehmen, denen nicht jede Faser des Herzens danach schreit, Führung übernehmen zu können, sind die vielleicht nicht die besseren, geeigneteren, um Menschen auf dem Weg führend zu begleiten. Und Mose, wie er hört, er soll so mit seiner Konstitution, in der er sich behindert, Israel anführen. Er soll sogar zum Pharao gehen und diesem Pharao sagen, lass mein Volk ziehen. Und er fragt, ja, wer bin ich, dass du mir diese Aufgabe überträgst? Noch da wieder. Es kommt nicht darauf an, was in dem Mose drinsteht, sondern Gottes Antwort, ich will mit dir sein. Und das genügt, wenn ich bei dir bin, wenn ich mit dir bin, wenn du mit deinem Gott diesen Weg gehst, dann wird er auch gelingen. Dann kannst du auch das, was du dir eigentlich selber nicht zutraust. Also jemand mit einem relativ überschaubaren Selbstbewusstsein, der sich auf Gott verlässt, kann Großes bewegen. Und manch einer, der zu viel Selbstbewusstsein hat, macht viel kaputt. Und Mose fragt ihn ja, in wessen Auftrag soll ich denn zu meinem Volk gehen? Wie soll ich denn dich beschreiben? Wie ist dein Name? Da steckt doch die Umwelt und die Erfahrung des Mose drin. Götter haben Namen. Und Jahre später wird er ja auf eben diesem Berg Horeb, vor dem er sich gerade befindet, die 10 Gebote erhalten, wo drin steht, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Götter brauchen Namen. War für ihn klar? Weil nur so kann man sie unterscheiden. Wie ist dein Name? Was soll ich den meinen sagen? Hinter dieser Frage steckt die Idee, dass es viele Götter gibt. Da könnte Gott jetzt sehr unterschiedlich reagieren. Er sagt, meinen Namen brauchst du nicht wissen, weil ich bin der Einzige und wenn ich der Einzige bin, dann reicht ja der Titel, da braucht man keinen Namen. Könnte grantig werden, könnte sagen, ich habe mich mit dem Falschen rausgesucht mit dir. Oder er könnte irgendeinen Namen sagen, damit die liebe Seele des Mose Ruhe hat und die Israeliten ihm glauben. Aber die Antwort, das lässt sich im Deutschen gar nicht so wiedergeben. Im Deutschen übersetzt heißt dieser Name, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Das kann man jetzt unterschiedlich auch betonen. So richtig großmächtig, ich werde sein, der ich sein werde. Man kann es aber auch ganz normal sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Und nachdem es im Hebräischen keine Gegenwart gibt in der Sprache, sondern nur von einem Zeitpunkt aus nach vorne und nach hinten blickend, kann man im Deutschen auch ganz lapidar sagen, ich bin, der ich bin. Man kann es auch wieder ganz dramatisch betonen. Aber ich bin, der ich bin. Und weil ich bin, heißt ja dieser Name in Anführungszeichen Gottes. Und weil ich bin, ist erstmal alles andere. Ich bin der, aus dem alles gewachsen ist, aus dessen Willen alles entstanden ist, nach dessen Willen sich alles zu richten hat, aus dessen Willen all das, was du siehst und was du bist, geworden ist. Ich bin, der ich bin. Ich bin der für das Sein, auch für deines, verantwortlich und zuständig ist. Und weil genau dieser Name, den Gott da sagt, so schwer zu verstehen ist, Mose hört ihn als Name, weil er fragt ja nach dem Namen. Und wir sind ja immer danach geneigt, wenn wir eine Frage stellen, die ganz konkret ist, auch die Antwort als eine konkrete Antwort zu nehmen. Also aus diesem kurzen Ich bin, der ich bin, wird der Gottesname Jahwe, der so heilig ist, dass ihn das Volk Israel nicht ausspricht. Eben aus Ehrfurcht vor dem, der alles geschaffen hat, der die Wirklichkeit, die Vergangenheit und die Zukunft ist. Wie die Geschichte weitergeht, das wissen wir. Aber wenn ich jetzt noch weitermachen würde, sei es mir in einer Stunde noch da. Und deswegen sage ich, das, was ihr am sehnlichsten erwartet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.